Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, Kinders, ich bin heute zu Gast in Hamburg bei, am Alsenplatz ist das, ne, Chris?
Ja.
Am Alsenplatz Nummer
1, natürlich.
Natürlich, die erste Adresse am Platz.
Ja.
Ja, bei The Black Hole Tattoo im Schwarzen Loch. Und mein heutiger Gast, oder ich bin zu Gast bei dem Gründer, bei dem Chef von Black Hole Tattoo, nämlich Chris Detmar.
Jo.
Guten Tag. Sind wir auch schon durch mit der Schicht, ne?
Ja.
Chris, es ist ja so, ich bin ja schon relativ viel rumgekommen, auch in amerikanischen Tattoo-Studios und so weiter und so fort. Und wenn ich den Leuten vor Ort erzählt habe, also schon Interesse da, so, aus Deutschland, okay, werde ich so tätowiert aus Deutschland? Dann sage ich so, ja, Olli Lonien und der Shandor Jordan und der Hennes und die immer so, aha, aha. Und dann sage ich, und Chris Detmar. Und dann alle immer so, Chris Detmar. Woher erklärst du deine Reputation, die du in den USA anscheinend genießt?
Genau weiß ich es auch nicht, aber ich habe halt 2006 angefangen, regelmäßig in die USA zu reisen und da zu Guest zu spotten,
ja,
wie es heißt. Und bin da natürlich auch viel rumgekommen und ich glaube irgendwie einfach so zu der Zeit, so Anfang, Mitte 2000 irgendwas, da haben das einfach noch nicht so viele gemacht tatsächlich. Also das war ja noch nicht mal so, dass Chad Köplinger da so groß auf dem Zettel war, dass er durch die ganze Weltgeschichte gereist ist. So, ne? Das kam ja erst irgendwie ein bisschen später oder ungefähr dann ging das so los. Und vermutlich bin ich vielleicht einfach einer der wenigeren Deutschen gewesen zu der Zeit, die sich innerhalb von der Szene da gerade so irgendwie bewegt haben.
Wie
und
haben
dann bin ich auch an die Leute von hier vom Tattoo Artist Magazine gekommen, wo ich dann halt einen Artikel drin hatte. Und ich glaube, das hat, weil das war, glaube ich, Ausgabe Nummer 5. Und zu der Zeit war das Tem halt auch noch so ein richtig, richtig geiles Magazin, ne? Was irgendwie jeder Tätowierer.
Zu der Zeit gab es MySpace, aber auch noch kein Instagram und Facebook war auch noch nicht so wirklich. Also diese ganze Foto-Community-Austauschgeschichte, die heute Standard ist, die steckte damals noch so ein bisschen in Kinderschuhen, ne?
Ja, ich glaube schon. Also Jeff Zuck, ne? Das war so die erste Anlaufstelle, wo ich hin bin. Den habe ich auch per E-Mail einfach angeschrieben. So, das würde ja heute eigentlich auch keiner mehr machen, ne? So, hier, hallo, ich bin der, meine Website, zu der Zeit hatte ich auch eine Website.
Ich weiß.
Ja, und naja, so hier, guck mal, das sind meine Sachen oder kann ich dir mal ein Foto schicken? Sowas war auch tatsächlich noch, obwohl das ist jetzt ja keine 50 Jahre her oder so, ne? Aber irgendwie war das tatsächlich noch anders. Und MySpace, weiß ich gar nicht, war das da zu der Zeit?
Ich glaube, das war die Zeit, so MySpace-Zeit.
Ganz hin.
Ja, ich glaube schon.
Kann sein.
Wir haben damals die Kunden in den USA so auf dich reagiert? Warst du da so der Exot bei so, hey, we've got a German dude in the studio? Oder waren die da überrascht, dass einer seinen Arsch rüberkriegt in ein Land, wo Tätowieren ja schon relativ verbreitet ist? Oder
ja, nö, jetzt nicht so, dass ich das irgendwie großartig in Erinnerung habe. Also es war schon irgendwie so ein bisschen so exotisch, dass die Kunden von denen sich mal von einem Deutschen tätowieren lassen konnten, weil das halt nicht so häufig vorkommt, glaube ich. Hm. Aber jeder war dann ja irgendwie auch deutsch. Weißt du, ah, hier, ja, meine Parents sind von da und so 7/15 bin ich, komme ich aus dem Ruhrpott oder so. Mhm. Also das fand ich immer schon ganz schick. Aber das wäre genauso gewesen, wenn ich Spanier wäre oder Italiener oder was auch immer. Irgendwas Europäisches finden die ja die ganze Zeit geil und sind sie selber dann ja auch irgendwo.
Wie könnt ihr eigentlich tätowieren? Ihr habt doch gar keinen Strom da.
Ja, ja, doch.
Das ist wirklich verrückt, ja, ne? Diese Europäer. Sag mal, und du hast den Namen Jeff Zuck schon erwähnt, der, glaube ich, immer noch, oder ihr seid relativ schnell gute Freunde geworden, glaube ich. Du hast dann bei ihm im Laden gearbeitet, das war in
Ann Arbor in Michigan.
In Michigan. Mhm. Als du da erste Mal reingekommen bist, beschreib mal die Atmosphäre vielleicht so im Vergleich zu Tattoo-Studios, in denen du damals in Deutschland verkehrt hast.
Das war plötzlich so, als wenn ich da wäre, wo das wirklich stattfindet. So, es war, die Wände waren schon voll mit so Kram, wo ich zu der Zeit auch noch gar nicht so mich so gut mit auskannte. Ne? Also so traditional, das, was man heutzutage als traditional kennt von also von den Alten, ne? Jetzt Jerry und so weiter.
Sailor Jerry.
Ja. Das war da tatsächlich an der Wand. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern, dass ich hier das großartig an Läden an der Wand gesehen habe oder irgendwie so die Möglichkeit hatte, das sehen zu können. Mhm. Und da stand mehr Tattoo im Vordergrund als irgendein Style des vielleicht Ladenbesitzers, der gerne so und so seinen Laden aussehen lassen würde oder so und so. Das war so ein bisschen mehr wie sagt man das denn, ey? So das Tattoo zu benutzen war, das konnten die Leute haben, so, das war an der Wand, bam. Da waren natürlich auch eigene Sachen und irgendwie was ein bisschen mehr künstlerisch, könnte man sagen, wäre oder so, nicht einfach nur Tattoo ist, sondern.
Das heißt, um das einzuordnen, in Deutschland war zu dem Zeitpunkt, über welches Jahr reden wir, 2006?
Sechs.
Deutschland war eher so ein Custom-Shop-Land. Ich komme mit meiner Idee und die Tätowierer zeichnen und da war es eher so, da gab es wirklich die Flash an der Wand und die Leute haben gesagt, das da.
Ja, es war halt einfach, für mein Empfinden zumindest, ein bisschen mehr auf der Tradition und der Historie basierend. Mhm. Ne? Und nicht irgendwie auf dem geschmäcklerischen Tipp, den der Ladenbesitzer gerade hat. Sei es jetzt, was weiß ich, Comic oder blablabla, tausend Sachen. So. Und das habe ich halt eher in Deutschland so empfunden, dass die Läden, die ich mir angeguckt habe, da waren natürlich auch Sachen da, die so ein bisschen auf traditionellem Tätowieren basierend waren, aber oftmals war das einfach mehr so ein Style. Das ist ja heute irgendwie noch. Also ich meine, es ist vielleicht schon ein bisschen populärer, wie den Laden vollgeknallt mit Flash zu haben, als das war, aber so diese Apple-Shop, Tattoo-Shops, die gibt es ja irgendwie immer mehr.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und also obwohl man vielleicht sagen würde, ey, das ist doch auch jetzt langsam schon mal irgendwie gelutscht, der Drop, so, ne?
Ja.
So ein Kunstbild von möchte irgendeinem hochrangigen Künstler und dann noch so eine Farnpflanze daneben und ein Apple. Also ein Computer. Und naja, weiß nicht, es ist halt, naja. Es ist ja heutzutage auch so, Tattoo, aber das war nicht das, was mich, oder es ist generell nicht das, was mich interessiert. Das finde ich halt eher so, ja, keine Ahnung, langweilig. Ich will ja Tattoos sehen.
Was interessiert dich denn, ja?
Tattoos.
Was ist denn, okay, dann setzen wir da mal an. Was ist das letzte Tattoo, was du gesehen hast, also von jemand anders Tätowierer, also nicht ein eigenes, was du gemacht hast, wo du völlig von den Socken warst und hast gesagt so, Alter, genau das ist es, darum geht's.
Wahrscheinlich tatsächlich letzten Freitag, als ich mich von Ossi hab tätowieren lassen.
Und Ossi, der war zu Gast?
Ja, ja, der ist oft zu Gast hier.
Ostermüller,
ein guter Freund von mir, auch von dem, was mich immer und immer wieder tätowieren, hier und da. Weil das ist so ein Typ, der weiß genau, wie Tattoo, ich sage immer Tattoo, wie Tattoo funktioniert. Tattoo ist für mich so eine Sache, das ist eine Linienzeichnung. Das ist aber auch gleichzeitig irgendwie lebendig schattiert, aber auch einfach nur mit Schwarz, ohne viel Wischiwaschi zu machen. Natürlich kann man auch Grau benutzen, man kann auch supergeil Greywash benutzen und so weiter. Aber einfach eine Zeichnung so auf den Punkt zu bringen, dass selbst eine dynamische, naturalistische Darstellung mit simplen Mitteln funktioniert. Aber das muss auch funktionieren. Das muss nicht eine Scheiße gezeichnet sein, sondern es muss simpel gezeichnet sein, dass es funktioniert. Und dann muss es halt auch noch, was dazugehört, innerhalb von 25 Minuten tätowiert sein. Und dann soll aber auch mal Ende sein. Ne?
Was hast du von ihm bekommen?
Ein Schädel, natürlich.
Ja.
Ich glaube, ich kann mir nichts anderes mehr tätowieren lassen. Als, aber so ein, ja, mit so Loch gewurstelt drin, weißt du, so Käse so
Bio-Mechanik,
Kram. Ja, das, bla, bla, bla. Was ich halt früher gesehen habe, ja, ich ja, dachte, klar. Geil.
Ja.
Greg Kultz hat damit angefangen und dann wird es einfach alles immer nur geiler. Aber es ist trotzdem genauso simpel und so Tattoo, wie ich Tattoo halt geil finde. Das ist, glaube ich, eine ne Art von simpler Darstellung von etwas, was nicht unbedingt simpel sein muss. So.
Ossi tätowiert, glaube ich, seit 30 Jahren.
Ja.
Ja.
Genau.
Muss man so einen langen Erfahrungsschatz innehaben, dass man Tattoos so runterbrechen kann, wie der das kann?
Nee, sicherlich muss man das nicht. Das kann ich aber auch schwer einschätzen. Also da weiß nicht, es gibt sicherlich auch Tätowierer, die das halt nach deutlich wenigerer Zeit irgendwie so machen. Aber vielleicht auch deshalb, weil zurück. es gibt auf jeden Fall auch Leute, die das nach kurzer Zeit hinkriegen. Ja.
Nenn mir einen.
Ich weiß nicht, wie lange der tätowiert, aber Carlo von Blackfisk aus Berlin,
ja.
Weißt du? Da, bei dem sehe ich das auch ganz
also
oft.
Also nicht Carlo im Namen von der Carlo, sondern K-A-L-O, ne?
Ja, K-A-L-O.
Finde ich das super, den Typen.
Ja, finde ich auch super. Das ist nämlich auch, das ist super dynamisch und sehr lebendig, aber trotzdem sieht es aus wie Tattoo. Weißt du?
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wie lange er tätowiert. Ich glaube noch nicht so ultra lang. Also auf jeden Fall keine 30 Jahre und auch keine 20.
Andreas Köhn hat mir das, glaube ich, mal beigebracht vor kurzem oder erklärt. Tätowierer, so, keine Ahnung, Tim Lehi zum Beispiel, die machen das ganz gerne. Es nennt sich Loose. Das heißt, dann habe ich ihn gefragt, so ist es rougher oder so. Und er meinte, nee, Loose ist so, die Zeichnung ist schneller gemacht. Da ist eine Dynamik drin. Da wird nicht genau auf das Ende der Linie hingezogen, ganz langsam, sondern und dadurch hat es so eine gewisse Dynamik. Das ist was du meinst wahrscheinlich.
Ja, ganz exakt. Ja. Und das finde ich total cool. Da muss man sich auch echt hinarbeiten. Besonders, wenn man so ein bisschen diese dieses Traditional Tätowieren so verinnerlicht hat, weil da muss ja wirklich jede Linie genau sitzen. Da müssen die Spitzen spitz sein, da muss die Linie auf die andere treffen. Wenn man da eine aus Versehen offen lässt, dann bröckelt das Linienkonstrukt schon wieder so zusammen. Ne? Und das, dieses Loose, das ist halt irgendwie einfach das totale Gegenteil. Da musst du ultra versiert sein im Zeichnen, da musst du genau wissen, was du da zeichnest.
Ja.
Und dann kannst du nämlich auch die Sachen weglassen. Und das, was man weglässt, besonders an der Linienzeichnung, das ist eigentlich das, was dem Ding nachher Power gibt. Und Tim ist auf jeden Fall einer der, die würde ich ganz oben auf der Liste nennen. So, ne? Das ist so, das sieht schnell aus, das ist tatsächlich auch verhältnismäßig schnell. Da sind keine soliden Flächen, sage ich jetzt mal, so doll. Natürlich auch, gibt es das auch manchmal. Manchmal sind es echt nur so ein paar aneinandergereihte Flecken von irgendeiner Farbe.
Mhm.
Und das macht halt BAM.
Mhm.
So, ne? Ich meine, kennst du selber.
Ja, ja.
Und, genau, so, das ist ein bestimmter Stil, den sich Leute irgendwie auf jeden Fall auch aneignen können. So Mark Nava macht das zum Beispiel auch, bei dem sieht es so aus, da ist es aber nicht so lose. Das sieht bei dem dann nur so aus wieder. Ne? Ja, und Matt Sharma hat mal gesagt, wenn du nicht wie Lehi zeichnen kannst, also nee, wenn du nicht wie Lehi, nee, wie hat er es gesagt? Wenn du nicht wie Lehi tätowieren kannst, dann musst du wenigstens so zeichnen können. Das heißt, die Zeichnung, die Linienzeichnung, wenn du so aufgeräumt bist und alles immer schließt und genau. gerade und so weiter, dann musst du das aber halt so dynamisch zeichnen können. Und zum Beispiel Steve Byrne ist einer, der das gerade in letzter Zeit so richtig, richtig kann. Weil der lässt absichtlich die Sachen hier und da offen. Das ist auch loose, aber trotzdem noch ultra aufgeräumt. Finde ich geil. Finde ich alles geil. Ja, das, guck mal, sind eigentlich so total Sachen, die sich gegenüberstehen. Ne? Aber das ist, finde ich beides total super.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dieses loose oder dieses akzeptieren, das muss nicht perfekt sein, wann du das zum ersten Mal geschnallt oder gesehen hast?
Also gesehen und auch so analysiert sozusagen bei Tims Sachen. Das,
Tim Lehi.
Ja, bei Tim Lehi, genau. Ich finde, dass man das da ganz deutlich auch sieht, wie das funktioniert. Und naja, was heißt ganz deutlich, sieht, wie das funktioniert? Also da kann man es gut sehen.
Dass es so ist einfach.
Ja, genau, dass es so ist, genau. Das dann so zu machen, ist ultra schwierig. Aber dann sehe ich das auch auf jeden Fall bei Luca Marmone sehe ich das. Bei Daniele Huang,
super, ja, finde ich super geil.
Cool. Ja. Mhm. Will Dozer macht das auch richtig gut. Der zum Beispiel, der tätowiert noch gar nicht so lange, das wusste ich auch gar nicht. Ich glaube, der tätowiert 11 Jahre oder so. Mhm. Das ist jetzt nicht erst seit vorgestern, aber ist auch noch nicht monsterlang. So, und bei dem sehen die Tattoos nämlich auch so aus, dass ich denke so, Alter, der muss ja mindestens kurz vor 50 sein, denkt man dann so, ne? Der war halt vor gar nicht allzu lange zum Guest-Spotten hier und das war cool, da habe ich ihn gefragt, wie lange er denn eigentlich schon tätowiert. Und ich hätte jetzt gedacht, dass er so 18, 19 Jahre oder sowas. Aber nee, war gar nicht so, war ich total erstaunt. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, und so, ja krass, deine Sachen sehen halt aus, als wenn du viel länger tätowierst. Und das
ein schönes Kompliment.
Ja, ja, das hat er voll als Kompliment genommen. So.
Ja, ja. Ja.
Finde ich aber auch.
War ja auch so gemeint.
Ja.
Wir sind schon total in der Tattoo-Nerd-Thematik, glaube ich, drin. Und ich nehme dich jetzt an die Hand und führe dich an einem Zeitstrahl zurück.
Ja, sind die Kabel so lang dafür?
Ins Jahr, wann bist du geboren?
78.
Okay, dann ein paar Jahre später, als du mit wachen Chris Detmer-Augen durch die Welt marschiert bist.
Ja.
Und damals, das war in Lübeck.
Ja.
Da bist du groß geworden und kommst du her. Deine allererste Tätowierung in deinem Leben gesehen hast. Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
Nee. Das ist scheißegal.
Schönen Abend noch.
Nein. Ja. Nee, also weiß ich nicht. So
als wie, kleines
also
Kind
wirklich,
irgendwann? Oder ein Onkel
ich hab,
oder so?
Ja, ja, mein Onkel hat ein kleines Tattoo gehabt von einer Eule.
Eine Eule hat ihn tätowiert? Ja. Krass. In Lübeck, da geht's ab.
Ja. Nee, die kleine Eule auf dem Arm. Hat eine Wette verloren. War auch super. Musste sich tätowieren lassen. Nee, ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die allererste Tätowierung war, die ich gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich hab da ein paar so in Erinnerung. Was jetzt das erste davon war, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß noch, dass wir einmal im Auto hinter uns einen Motorradfahrer hatten. Aha. Jetzt nicht so ein derber Biker-Typ und sagen würde, ja klar, boah, dann fand er das toll.
So, aber, Anfang der 80er war das wahrscheinlich.
Ja, so um und bei. Genau. Und der hatte halt eine Tätowierung auf dem Arm. Das habe ich gesehen, weil der hinter uns stand, an der Ampel oder im Stau oder ich weiß auch nicht mehr genau. Mhm. So. Das hat auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Außerdem hat er auch einen schwarzen Helm gehabt, der auch so ein schwarzes Visier hatte.
Oh.
Wahrscheinlich war das viel eindrucksvoller.
Mysteriös und dubios zugleich. Und dann hast du deine Eltern gefragt, so, was hat er da hat er was auf die Haut gemalt oder?
Nö, kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja.
Nö, und dann, ja, nö, keine Ahnung, weiß nicht. Weiß nicht, was da sonst noch war.
So, dann, ich möchte dir nichts in den Mund legen, aber ich könnte mir vorstellen, um jetzt mal einfach mal 10 Jahre zu überbrücken und vorzuspringen, du hast einen großen oder deine Adoleszenz hast du wahrscheinlich mit Musik verbracht. Musik hören, ja. Inspirieren lassen von Musik, Musik machen.
Ja.
Und so bist du, könnte ich mir vorstellen, auf Tätowierungen. Dann gestoßen oder gekommen oder hast du das Interesse gefunden?
Ja, glaube ich schon. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil das auch bis heute irgendwie noch etwas ist, was mit dem ziemlich eng verbunden ist.
Also, was hast du damals für Musik gemacht und gehört? Hardcore, Metal, irgendwas dazwischen?
Alles so ein bisschen, ja. Also ja. Meine erste Musikkassette war Accept und Slayer. Die habe ich irgendwie von einer
A und B-Seite.
Ja, genau. Von der großen Schwester von einem Freund von mir bekommen. Das war im Grundschulalter auf jeden Fall. Und das hat mich irgendwie total gekickt. Fand ich halt krass. Das war natürlich krass. So, das
war bei mir war es Maiden Tape, Power Slave.
Ja.
Alter, das war so die erste richtige Musik, die ich gehört habe. Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ne?
Ja, genau. Das sind ja auch so Sachen, die bleiben dann irgendwie auch so bei einem. Ne? Und dann ist das irgendwie aus der Richtung, dann irgendwann weißt du so ein bisschen, was ist. Aber es ging auf jeden Fall alles in die Punk-Richtung dann. Und auch so meine ganze Sozialisation ging dann darüber so ein bisschen, dass ich Punker geworden bin irgendwann. Also in Lübeck haben wir halt diesen einen Wagenplatz Konzertladen-Kneipe dran geklatscht. Da hat sich so eigentlich mein ganzes Aufwachsen irgendwie ist da stattgefunden. Und insofern halt auch viele, viele Musik da kennengelernt oder es hat sich dann so ein bisschen alles auseinandergedröselt, was mehr Punk, was mehr Metal ist. Aber das war irgendwie alles für mich eins.
Ja,
und
es
war alles halt Gedresche.
Ja.
Und das war genau das, was ich brauchte. Und da habe ich eben auch die Leute kennengelernt, wo ich dann später irgendwie so ein bisschen was mit zu tun hatte mit Tattoo und also der Piercer eigentlich besonders, Hermann damals, den habe ich da irgendwie kennengelernt, als ich noch kleiner Pischer war und er war schon tätowiert und war halt derbe, einen riesengrünen
Iro. Ja, ich habe so ein Bild im Kopf, so, das war so ein ziemlich gedrungener, etwas sehr massiver, kurz rasierte Haare, große Ohrlöcher,
genau.
Hals tätowiert und so, schon relativ früh, ne?
Genau.
Mhm.
Und
der hat in welchem Laden damals gearbeitet?
Damals hieß das, also wo er angefangen hat, weiß ich gar nicht, aber Dharma Graphics hieß das. Das war der Laden von Spencer, hieß der Typ, da wo ich auch dann angefangen habe. Der hat dann ziemlich kurz, nachdem ich angefangen habe, zugemacht und ist nach Spanien, glaube ich, oder so. Mhm. Und danach waren Hermann und ich mit Carlos bei Altstadt Tattoo. Dann kam Carlos zurück, also Carlos Hierro.
Okay, du bist jetzt ein bisschen vorgeprescht, hole ich mal wieder zurück. Mhm. Du hast damals schon viel gezeichnet oder hast Cover gemacht für andere Leute oder wie warst du da so unterwegs?
Ja, Cover gar nicht so. Oder? Ich habe nicht viel Bands gekannt, die irgendwie sowas hätten haben wollen. Aber ich habe viel gezeichnet, schon immer. Ja. Also meine Eltern waren da auch ganz unterstützend. Also nicht, dass es jetzt irgendwie Unterricht für sowas gab oder die mich gedrillt haben, aber die haben halt immer mit mir irgendwie, oder mein Vater hat mit mir halt auch immer so Montagsmaler oder sowas gespielt, weißt du? Und einer malt was, der andere rät das. Und das halt schon, also das sind jetzt noch Erinnerungen so aus ganz früher Kindheit.
Was haben deine Eltern vom Background? Was haben die gemacht? Oder machen die?
Keinen künstlerischen, aber mein Vater war Bauingenieur.
Okay.
So, und hat irgendwie schon immer Stifte.
Zumindest technisch gezeichnet
und sowas. Genau. Ja. Der konnte so auch ganz gut zeichnen, finde ich. Oder kann er.
Mhm.
Genau, und da kam das so her. Und irgendwie habe ich halt da immer tierisch Spaß dran gehabt. Also auch so alleine bei mir im Zimmer, Musik hören.
Hast du immer so aus dem Kopf gemalt oder Sachen abgemalt? Beides.
Wahrscheinlich. Beides, ja.
Ja. Und dann Metal-Cover abzeichnen ist natürlich geil.
Ja, klar.
Ich habe auch Powerslave sofort. Ja, ja. Ich wusste tatsächlich, ich habe mir den Aufnäher nach einem Sonntagskino irgendwie gekauft und ich wusste noch nicht mal, dass das eine Band war.
Ja.
Und ich bin nach Hause, habe diesen Aufnäher Iron Maiden und habe den sofort abgezeichnet.
Ja.
Ich weiß gar nicht warum, ich wollte den einfach sofort abzeichnen. Dann kam meine Schwester rein, die drei, vier Jahre älter ist. Und die meinte, jetzt hört der Junge Heavy Metal. Und ich wusste auch nicht, was das ist.
Ja.
Ne? Und dann komischerweise habe ich das dann aber bei dem belassen und 2 Jahre später habe ich erst das Tape gekriegt. Ne? Irgendwie keine Ahnung, in Kindheit halt. Ne?
Ja. Ich habe die Schriften immer gerne auch genommen. Iron Maiden und Slayer, also das natürlich, das bietet sich auch super an.
Ja. Irgendwas draus für alles geschrieben. Eigentlich. Ja. Ne? Ja, genau. genau, und dann hast du deine ersten Tätowierungen auf so Punker und Hardcore und Metal-Leuten gesehen und dachtest, also wie ist der Missing Link, dass du gesagt hast, okay, ich kann zeichnen, irgendwelche Leute sind tätowiert, kann ich das auch selber machen?
Ja, also dass es Tätowieren gibt sozusagen, da kann ich mich nicht genau daran erinnern, wann das war, aber das ist schon ziemlich früh mir bewusst geworden, also früh jetzt in der Pubertät irgendwann spätestens war das so, dass ich dachte, okay, das geht so und so, das kann man haben, das kann man machen, wie auch immer. Dass ich jetzt unbedingt Tätowierer werden wollte, ja, weiß ich nicht, wann da der Gedanke das erste Mal kam, vielleicht mit 15, 16, als ich auch angefangen habe, diese Zeitungen zu sammeln und so, ne? Da war das dann für mich klar, so, das will ich machen. Ich habe mich nie wirklich getraut, irgendwie das meinen Eltern zu sagen, so, übrigens, ich würde gerne und so. Aber
ich meine, zu der Zeit, ich meine, heute ist es eine Karriere oder kann es sein.
Ja,
und damals.
Es war irgendwas. Noch nicht total unpopulär, ich habe halt 99 angefangen, da war es nicht mehr total unpopulär, aber es war auf jeden Fall jetzt noch nicht so ganz toll, dass man seinen Eltern das sofort sagen würde. Also hier übrigens, ich werde Tätowierer.
Hm.
Genau, aber.
Hattest du mal überlegt, was anderes künstlerisch? Kreatives ist immer so ein großes Wort, aber ich meine, du bist doch Grafikdesigner oder sowas.
Ja, genau sowas. Das fand ich cool. Das gab so eine Agentur, die war in der Nachbarstraße, wo ich gewohnt habe, und die haben halt so Poster und Plakate und so einen Kram gemacht. Und da dachte ich immer so, das kann ich, weil das habe ich auch für meine Bands dann immer mal gemacht. Das hat mir auch voll Spaß gemacht und so, ne? Und dachte ich, das könnte ich ja vielleicht machen. Aber im Hinterkopf habe ich die ganze Zeit so, eigentlich würde ich, ich gerne tätowieren. Und dann war das, glaube ich.
Hast du damals auch schon eine erste eigene Tätowierung gehabt? Hast du dich schon tätowieren lassen?
Nee, habe erst ein Tattoo gekriegt, als ich schon angefangen hatte.
Das heißt,
als ich diese Ausbildung,
der Wunsch, selber zu tätowieren, war bevor du eigentlich tätowiert warst.
Ja, genau. Ich kannte niemanden.
Also lustig.
Ja.
Ungewöhnlich, sagen wir es mal so.
Ich meine, ich wollte von vornherein tätowiert sein. Ich hatte auch 1000 Ideen, die ich glücklicherweise nicht gemacht habe.
Ja. Was war die geilste davon? Beziehungsweise die beschissenste?
Die beschissenste, geilste eigentlich war ein das war gut. Ein Fenster, ne? Also einfach so ein Rundbogenfenster.
Ja.
Und das stand nach außen auf und dann war da so eine Landschaft mit so Blumen und so.
Ja.
Also es hört sich gar nicht so scheiße an.
Wohin?
Auf den Oberarm.
Ach so, ja.
Ja, Unterarm, das geht ja gar nicht.
Ja, ja, genau, zu der Zeit, ja. Ich habe mir 97, glaube ich, einen Ellbogen machen lassen.
Das habe ich natürlich auch selber gezeichnet. Ja. Und das war furchtbar, ja. Naja, nee, wo war ich denn geblieben?
Deine erste Tätowierung hast, also du, genau.
Also
du
genau, ich kannte halt auch tatsächlich niemanden. Also selbst alle aus diesem Punker-Umfeld, die haben nicht da auf dem Wagenplatz tätowiert oder so. Es gab halt keinen. Ich kannte niemanden von den Tätowierern. Das heißt, ich konnte mich gar nicht tätowieren lassen. Und Geld habe ich sonst dafür nicht gehabt.
Das heißt, die haben sich nicht in Lübeck in einem Laden tätowieren lassen, sondern sind hatten irgendwo anders die Tattoos her.
Ja, genau. Also vermutlich irgendwo hier aus Hamburg oder so. Weil in Lübeck war da einfach zumindest niemand, den ich kannte zu der Zeit, der da aus dem Dunstkreis war, der das gemacht hat.
Ja.
Später habe ich dann von ein paar erfahren, die das scheinbar dann doch gemacht haben. Aber vielleicht war ich.
So, wie hast du dann deine erste Maschine in die Hand gekriegt und also um dem Ganzen mal so einen Rahmen zu geben?
Ja.
Ne? Also du musst ja irgendwo unter Obhut oder hast du dir selber ein Starter-Kit bestellt oder wie war das?
Nee, das war dann halt so, dass ich irgendwann wirklich in allen Studios in Lübeck hausieren gegangen bin und gefragt habe, hier kann ich eine Ausbildung machen.
Du hast eine Mappe dabei gehabt?
Ja.
Ja.
Ja, so Zeichenmappe irgendwie und da waren dann natürlich auch schon Tattoo-Sachen drin, ne? Oder so aus dem Tattoo-Magazin abgezeichneter Krempel. Und habe gefragt und alle haben mich halt weggeschickt. Und der Einzige, bei dem das sozusagen in der zweiten Runde, wo ich mich nochmal getraut habe, nochmal überall hinzugehen, der meinte, ja, cool, hier, bleib mal, guck mal zu. Das war halt Spencer da aus dem Laden, Dharma Graphics. Und da habe ich dann anfangen können. Also er meinte nicht so ganz, ja, ich bilde dich aus oder so, weil er hatte gerade jemanden angenommen, den er ausgebildet hat. Und der meinte, er weiß nicht, ob er wirklich jetzt so Kapazitäten dafür hat, blablabla, keine Ahnung. Jeweils war ich dann doch jeden Tag da. Ich habe da auch um die Ecke gewohnt und genau.
Du warst da wie alt?
19,
glaube ich. Zivi schon gemacht?
Ja.
Ja.
Ja, das war danach, genau. Ja, doch, ja, klar, natürlich. Weil die erste Ladung Mickey Sharps Krempel habe ich von meinem Zivi-Geld bezahlt.
Ja. Weil schön aus dem Katalog aus England bestellt. Wahrscheinlich.
Nee. Nee, ich habe das gekauft, was Spencer meinte, was ich brauche.
Seid ihr noch befreundet? Habt ihr Kontakt?
Nee, leider nicht. Okay. Nee, der ist halt so über Nacht dann da weg aus der Stadt. Das war so ungefähr dann 2 Monate, nachdem ich da angefangen habe. Ne? Da habe ich schon so 3, 4 Tattoos gemacht in dem Laden. Hatte meinen Krempel zusammen bestellt. Also ich hatte eine Maschine, ich hatte irgendwie ein paar Nadeln, Lötkolben und so weiter. Und dann ist er ziemlich Hals über Kopf irgendwie weg aus der Stadt.
Mhm. Und standst du erstmal im kurzen Hemd und dachte so, jo,
warte. Die Tür war halt zu. So, dann habe ich halt Hermann gefragt, Alter, wo ist das Benz? Ja, weiß ich auch nicht so genau, der ist glaube ich weg. Und ach, naja, dann müssen wir die Tage den Kram rausholen. Und
Tätowierer in den 90ern halt, ne?
Und dann war das irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo Hermann dann ziemlich direkt untergekommen ist danach, keine Ahnung. Aber das war halt der Piercer da, ne? Und dann irgendwann da war erstmal ein paar Monate, also ein halbes Jahr bestimmt, war dann erstmal so Funkstille. Da habe ich dann zu Hause ein bisschen tätowiert, bei mir in der WG.
Also du bist aus dem Laden raus, hast du deinen Mickey Sharps Kram mitgenommen?
Ja.
Okay.
Genau. Also wir sind dann irgendwann nochmal reingekommen, ja. Dann konnten wir das irgendwie nehmen. Das war halt auch noch da. Spencer hat auch viel einfach da gelassen. Ja. Und
ganz kurz, was war die allererste Tätowierung, die du selbst gemacht hast und wie hast du dich dabei gefühlt? Kannst du dich da noch ansatzweise dran erinnern?
Ja, das war so geil, Alter. Das war total cool. Das hat so lange gedauert auf meinem Freund Wolle, der ist immer noch mein Freund. Der hatte irgendwie ein
Wolle Straight ist blind.
Edge. Nein, das war nicht. Straight Edge Tattoo ums Bein unten rum und da habe ich schwarze Tribal Flammen drüber gemacht.
Yes.
Ja. Und dann mit einer Dreier die Linien gezogen, mit einer Achter rund die Linien nachgezogen.
Man weiß ja nie.
Ja. Der Spencer meinte, ich soll das so machen. Und dann mit einer 7er Magnum ausgefüllt.
Oh, immerhin.
Und irgendwie sind das bis heute noch so um und bei die Nadeln, die ich halt benutze. Also bis auf die 8er ist eine 9er geworden, aber.
Hattest du, weil ich kenne durchaus Leute, auch die zeichnerisch begabt sind und die aber so ein, ja, weiß nicht, so einen Reflex im Kopf haben, dass sie sagen so, ey, ich könnte das alles zeichnen und irgendwie würde ich es auch technisch hinkriegen. Und die haben echt so eine Phobie davor, eine Nadel in jemanden reinzustechen halt.
Mhm. Was war so eine Frage? Habe ich nicht geschnallt.
Also sowas hattest du irgendwie gar nicht, hattest du überhaupt keinen Respekt davor oder so, nee. Sondern einfach so, ey, pff, Tattoo halt.
Das ist total geil.
Ja, ja.
Was haben wir da? Also das ist natürlich Respekt irgendwie so, es war aufregend, aber halt mehr im Sinne von aufregend geil statt aufregend,
du kannst dich kaum nicht. Oh Gott,
so.
Ich will hier weg.
Nee, das war glücklicherweise von vornherein irgendwie nie so, auch die Tatsache, dass das jetzt für immer auf dem da drauf ist.
Ach, scheiße.
Oder auf ihr da drauf ist, das fand ich irgendwie.
Wie viele Arme werden in Deutschland in einer Woche verloren, so, weißt du? Also,
ja, also ja? Es ist auch einfach, ich meine, da geht es doch auch drum. Weißt du?
Ja.
Ist doch scheißegal. Ist doch super. Ist doch gerade das Geile da dran. Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch so ein bisschen Naivität zu dem Zeitpunkt. Aber das habe ich dann nie irgendwie so gekriegt, dass ich krass aufgeregt war.
Ja.
Das kenne ich halt auch von Freunden, die irgendwie so wirklich aufgeregt bei Tätowierungen sind und das und ich weiß nicht und so und hier und
ja.
Habe ich irgendwie tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie nie gehabt.
Mir haben Tätowierer durchaus schon erzählt oder es fällt oftmals der Spruch so, von Tätowierern, zumindest ist das schon öfter an mich herangetragen worden, so nach dem Motto, oh, endlich Arbeit, endlich auf der Arbeit, endlich Ruhe. So im Sinne von, beim Tätowieren konzentrierst du dich nur darauf, du denkst an nichts anderes groß und an manchen Tagen läuft es echt gut und du kommst, ist ein großes Wort, aber in so eine Art Tunnel, sondern du bist komplett fokussiert und kennst du diesen Zustand? Und schätzt du den oder wann hast du den zum ersten Mal erreicht, wenn dann denn?
Bewusst erreicht das erste Mal, glaube ich, habe ich ihn, als ich den auch versucht habe herbeizuführen, als ich meinen ersten eigenen Laden sozusagen aufgemacht habe, wo ich ganz alleine nur war.
Ja.
Wo ich absichtlich alle anderen ausgeklammert habe, nur den Kunden da habe, meine Mucke an, die Räumlichkeiten waren total ruhig.
Ja.
Und also weil ich so sehr danach gesucht habe.
So zen-artig nur auf das eine Ding konzentrieren.
Ne? Eine totale Konzentration habe ich beim Arbeiten eigentlich immer auf das, was ich da mache. Und da blendet man natürlich viel rundherum auch aus. Und man kommt schnell, also wenn es irgendwie routiniert wird, und das wird ja verhältnismäßig schnell, dann bist du ja eh ganz schnell da drin. Und das ist auf jeden Fall super, super Zustand. Ja.
Aber du musst natürlich erstmal das Handwerk so gut beherrschen, dass genau. du nicht die ganze Zeit dran denken musst, okay, wie ja. mache ich, wie fülle ich das jetzt nochmal aus oder ja. so, sondern dass du einfach marschierst und den Kopf eigentlich ausmachen
ja.
kannst.
Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo die Arbeit so streamlined wird. Ne? Das wird so, wenn du halt nicht mehr nachdenken musst. Du weißt ganz genau, wie deine Maschine funktioniert, du kennst deine Nadeln, du weißt ganz genau, wie sich die Vibration in der anderen Hand anfühlt von der Haut. Du weißt einfach genau, was du da machst. Dafür, ja, genau. Hm. Das ist halt die Routine, oder was hast du eben gesagt? Ja.
Ja.
Also du musst genau wissen, was da passiert. Von allen Seiten.
Ja, ob und dann du das kannst kennst du den Kopf und halt wie so sich das anfühlt und weil ich schon von diversen Tätowierern gehört habe. Ja. Das von einem so. Ja. Soweit warst du mit 19, aber natürlich noch nicht so weit, denn du hast da
ja, ziemlich viel Scheiße gemacht, richtig? Ja. Ich habe mal ein Superman S, das war mein zweites Tattoo, Schablone gemacht, Superman S raufgedrückt, Typ guckt in den Spiegel und sagt, oh geil, dann fange ich an zu tätowieren und fällt mir auf, dass es ein Superman Fragezeichen ist. Weil ich da irgendwie mit der Schablone durch den Tüdel gekommen bin.
Das also, Superman?
Ja, guck, Spiegel
oder?
Ist doch Superman, Mann.
Superman oder? Oder nicht?
Ja, es war dann ganz schwarz nachher, aber auch okay.
Okay. Hygienische Voraussetzungen zu Hause? Schlägst du im Nachhinein heute die Hände über den Kopf zusammen oder hast du schon?
Bin ich schon immer ultra pedantisch gewesen. Mhm. Also, er ist vielleicht übertrieben gesagt, ultra pedantisch.
Man muss zum Beispiel bei euch im Studio auch vorne die Schuhe ausziehen, wenn man zu euch nach hinten will.
Ja. Also das hat jetzt gar nicht den Grund, dass es hygienisch zum Tätowieren sein soll, sondern der Fußboden hier ist halt total hell, was beschissen ist, wenn es halt wie in Hamburg
dauernd
360
heute auch,
Tage ja. regnet. Mm, okay. Dann sieht es halt immer so schnell aus wie Kacke, deshalb ist das mit den Schuhen so.
Ja.
Und genau, nee, aber das hat tatsächlich Spencer mir ganz früh beigebracht, also mein erster Lehrer sozusagen, ne? Mm. Über die paar Tattoos, die ich bei ihm gemacht habe. Der hat mir einmal ich glaube, der hat sich nur ganz kurz zur Raison gerufen. Der hat mir eigentlich in die Fresse gehauen. Der hat einen Ultraschall bei sich am Arbeitsplatz stehen gehabt.
So versteht man es am besten, ne?
Ja. Weil ich es auch schon für sich auch schon schlimm finde, Ultraschall am Dings, ne? Aber er hat irgendwie seine Maschine da rein. Es gab so diese Lochdeckel, wo die Maschine so reinstecken kannst. Okay, weißt du, die wurden dann überhalb des Wassers gelassen, sodass die Nadelspitze einfach unten in der Tunke ist und dann macht den an. Und dann kannst du dann Gelb benutzen, ohne dass du einen Abrieb hast oder was auch immer.
Ja.
Und als ich fertig war mit meiner Tätowierung, habe ich meine Maschine in sein Ding gesteckt. Der ist aufgesprungen, mich angeschrien, seine Maschine beiseite gesucht und hat schon so irgendwie, ich weiß nicht, ob er den Handschuh auszieht, aber irgendwas hat er gemacht, wo ich mich total erschrocken habe. Ich war fast eingepisst. Und dann hat er mir das erklärt, was da nicht geht, aber er hat es halt schreiend gemacht und das hat auf jeden Fall gereicht. Und dann hat er mir später nochmal erklärt, ey, pass auf, das geht gar nicht so und so und so und so und so und hat mir Kreuzkontamination einfach mit echt so ein paar rauen Worten einfach erzählt. Und das hat so gesessen, dass ich seitdem so, okay, mal überlegen, was gibt es denn da eigentlich noch? So, ne? So. Und dann.
Vor allem, was kann da alles passieren, so, ne?
Ja. Mhm. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, ist eigentlich ziemlich simpel, das einzuhalten, wenn man halt bewusst dabei ist.
Gab es damals schon, klar, da gab es, ich glaube, Tattoo Life, gab es Tattoo Energy, das waren schon die guten Hefte meiner Meinung nach, im Gegensatz zu Deutsch, also da gab es ja so deutschsprachige Publikationen, die fand ich meistens nicht so dolle. Gab es da schon konkrete Tätowierer, wo du gesagt hast, wow, Alter, da würde ich gerne mal hin, das sind Vorbilder, das finde ich mega geil, wie machen die das? Ja. Was waren das für Leute?
Ich habe einen Artikel, den habe ich immer noch, von Timothy Heuer und Dan Gilsdorf.
Ja.
Da habe ich noch nicht tätowiert, da weiß ich noch, habe ich in der WG, ich hatte so eine kleine Nische, wo mein Schreibtisch war, so eine Fenstergaube oder wie das heißt, die war nur einen Meter breit, da passte genau mein Schreibtisch rein und ich habe mir oben an die Decke, habe ich Dan Gilsdorf hingeschrieben. Weil immer, wenn ich die Zeitung, der hat mich so zurückgelehnt, habe ich so umgesehen, alles klar, Dan Gilsdorf.
What would, Dan Gilsdorf do?
Ja, so nach dem
Motto. Was würde er wohl jetzt gerade tun, ja.
Das ist total cool. Das habe ich ihm dann irgendwann vor ein paar Jahren erst, habe ich ihm das mal gesagt, als ich ihn so kennengelernt habe. Das, ich weiß nicht, vielleicht fand er das komisch.
Das erste Wort, was mir jetzt so gerade einfällt, wäre German Weirdo Creep oder so.
Ja, so rückwärts einfach zurückgeht. So. Nee, okay. Die auf jeden Fall. Dann Luke Atkinson ist mir immer sehr aufgefallen. Also es ist immer so, wenn du guckst und denkst, ach, das ist geil, liest du drunter, da, wieder Luke Atkinson. So, Philipp war auf jeden Fall auch schon dabei.
Philipp Lö. Ja, die Großen halt, ne?
Ja, Sabine Nagel fand ich immer geil. Sabine Nagel hat, ich habe keine Ahnung mehr, wo tätowiert, aber die war die, die das allererste Mal diese Edelsteine in die Tribals mit reingepackt hat.
Ja, irgendwas klingelt, aber war die irgendwo im Süddeutschland?
Irgendwas mit Atelier, Trader, Nagel, nee, ja. Also hier Nagelatelier im Sinne ja, von ihrem Namen so oder irgendwie 90er, sowas.
Ja, genau. Ja, irgendwas war da.
Ja, die fand ich super geil. Dann ist auf jeden Fall Guy Atchison auch dabei gewesen.
Ja, das sind ja die ganz Großen. Dann sind wir auch bei Aaron Kane sofort wahrscheinlich.
Ja, obwohl das hat sich, glaube ich, tatsächlich echt nur so auf diese Tätowierer beschränkt, die dann in den Zeitungen auch da waren. Also ja. Ich habe da noch gar nicht so einen Outlooker, dass ich sagen könnte, ja, wenn Guy Atchison, dann Aaron Kane. Weil wenn von Aaron Kane kein Foto in dem Magazin war.
Genau, dann hast du den Link auch gar nicht. Genau. Ne? Ja.
Und insofern ist halt zum Beispiel so eine Tätowiererin wie Sabine Nagel, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch tätowiert oder ob es die noch gibt oder so. Ich habe da nie wieder was von gehört. Ich auch dachte nicht
im ersten Moment, du sagst Sabine Gaffron, aber...
Ja, die war auch auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Ja. Mhm. Ja, wer noch? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
So.
Ricky Dreamsmaker.
Macht, immer noch? Macht auch deine Träume wahr. Ja.
Diese geile Anzeige, diese Werbeanzeige hinten drin von seiner Visitenkarte. Kennst du die?
Nee, den kenne ich tatsächlich
nicht. Ricky Dreamsmaker nicht, Alter?
Ich kenne Alf Diamond Tattoo Europameister.
Ja.
Das war so die Anzeige, wo ich schon so 97 dachte, da lehnt sich aber einer richtig weit aus dem Fenster.
Ja, das ist cool. Ja, da gibt es ja so einige, wo die Kunden dann sagen, ja, der ist Weltmeister im Tätowieren.
Ah. Ja, cool. Der macht das Violett so gut wie keiner. Ja. Okay, du musstest dann irgendwann wieder einen Laden finden.
Ja, genau. Das war verhältnismäßig einfach sozusagen, weil ich habe da bei Spencer jemanden kennengelernt, Tätowierer hier aus Hamburg, Elvis.
Ah ja.
Der ist auch immer noch hier. In
genau, kenne ich.
Genau. Ja. Und der hat dann in Lübeck irgendwann einen Laden aufgemacht. Und das war so um und bei, ich sage jetzt mal ein Jahr, vielleicht nachdem Spencer zugemacht hat.
Ganz kurz, das war der Bruder von Zwölvis, ne?
Ja, genau. Oh Gott. Wollen dann noch ein Kind haben.
Das ist der Moment, wo Chris Detmer denkt, so Alter, war das doch eine gute Idee mit diesem scheiß Podcast, Alter. Elvis, ja.
Ja, genau. Und der hat er dann da einen Laden aufgemacht mit Hermann, der da wieder gepierst hat.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ob Rollo von Anfang an auch da war, aber das war der, weswegen ich bei Spencer keine richtige Ausbildung machen konnte, weil er da schon seine Ausbildung gemacht hat. Der ist dann irgendwann auch nach Hamburg. Und hat dann irgendwann aufgehört zu tätowieren und hat in Lübeck die beste Kneipe überhaupt gehabt, Bad Taste. Und hier in Hamburg dann auch nochmal. Und hat dann nachher hier Siebdruck gemacht, hat meine T-Shirts gedruckt. Und jetzt wohnt er hier um die Ecke.
Aha.
Das war Rollo.
So
das war
das,
nicht Elvis. Elvis sehe ich manchmal noch, aber zu dem habe ich gar nicht mehr so viel Kontakt.
Mhm.
Genau, der ist aber irgendwo hier in Hamburg auch. Und der hat da aufgemacht, der Laden hieß Positive Pain. Und da bin ich mit rein. Als, keine
Positive
Ahnung.
Pain.
Positive Pain.
Klingelt bei mir überhaupt nichts.
Ne?
Ja.
Nö, das da also war in Lübeck ein kleiner Laden. So, ne? Und genau. Und Elvis und ich waren befreundet und haben das da irgendwie zusammen, oder ich war so ein bisschen sein, wie nennt man das? Auszubilden. Ja, war es nicht so richtig, so hat er es auch gar nicht gesagt, aber er hat mir das Tätowieren so ein bisschen gezeigt und
er hat dich unter
wir haben zusammen gezeichnet. Also das war so ein bisschen, er zeigt mir Tätowieren, ich zeige ihm Zeichnen. Obwohl er zeichnen konnte, das war so, keine Ahnung.
Okay.
Ne? Und dann war ich ziemlich schnell auch einfach ganz normal da Tätowierer. Da kann ich auch nicht sagen, wie lange das gedauert hat, aber es war alles immer so ein bisschen autodidaktisch eher.
Ja. Was man über Chris Detmar, glaube ich, zweifelsfrei sagen oder behaupten kann, ohne da komplett daneben zu liegen, ist, was mir auffällt oder wenn ich durch dein Instagram scrolle, ich hatte das Gefühl, so alles halbe, dreiviertel Jahr drehst du die Schraube nochmal weiter. Dass du Sachen nochmal anders machst. Also ich sehe einfach so eine konstante Entwicklung bei dir.
Mhm.
Schraubst du da bewusst dran? Ist das einfach so in dir drin? Bist du gut da drin, dir neue oder andere Referenzen anzutun oder reinzutun und zu sagen, so okay, das würde ich gerne mal so ausprobieren? Wie machst du das?
Also ja, ich versuche das einfach weiter sich weiterentwickeln zu lassen. Ich drücke das jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das kommt von ganz allein, weil mir das tierisch Spaß macht.
Mhm.
Referenzen bin ich auch immer auf der Suche nach.
Kann man im Umkehrschluss sagen, du bist schnell gelangweilt von deinen Sachen auch? Wenn du die immer gleich machen würdest?
Wahrscheinlich, ja.
Irgendwie schon, ne?
Ja. Also nach einer gewissen Zeit sicherlich, ja. Mhm. Ja.
Ja.
Ich meine, es ist auch die Frage so, wie oft wird dann noch irgendwann was gefragt? Weißt du, wenn du irgendwie die Sachen um und bei, machst mal hier Dreiviertelperspektive ins Frontal, dann von der Seite von unten, und irgendwann hast du halt jede Pose einmal durch und wer fragt denn noch nach XY, was du halt schon tausendmal gemacht hast. Ne? Das ist ja, muss auch immer den Leuten vielleicht mal ein paar neue Sachen präsentieren, auf die man Bock hat. Und da ist dann wiederum die Inspiration der Referenzen oder wie sagen wir es? Ja, die Inspiration, wie sagt man das?
Naja, also es scheint mir so zu sein, dass du immer auf der Suche bist nach neuen anderen Referenzen, wo du da ein bisschen was rausziehen kannst. Was
ja, genau. Ist. Und die Referenzen, die halt am meisten bei mir sitzen und mich inspirieren, sind eigentlich die, denen ich so aus Versehen über den Weg laufe.
Ach krass.
Weißt du? Also es ist nicht so, dass ich jetzt 1000 Bücher gucke und was ist hier geil und was ist da geil, sondern das sind dann so Sachen, wenn ich, keine Ahnung, so im Urlaub läufst du über irgendeinen, an der Kirche vorbei und da ist das eine Relief, wo du denkst, Alter, wie geil ist das denn? Und dann hast du aber nur ein scheiß Foto davon. Und dann guckst du später nochmal drauf, und das wollte ich eigentlich, dann macht das gar nicht mehr das. Und dann denkst du, ja, aber das war doch ungefähr so und so und so. Und dann, glaube ich, greift man so ein bisschen auf so ein Repertoire zurück, was vielleicht irgendwie in der Hand schon verankert ist. Und dann kommt automatisch wieder dein Strich dabei raus, weißt du? Aber ich brauche schon, oder was heißt ich brauche? Ich will schon irgendwie so inspiriert werden von irgendwas. Das kann aber auch manchmal ein cheesy Cover sein, das kann manchmal auch einfach nur Mucke sein.
So ja, oder nur ein kleiner Auszug daraus und denkst du, ey, das kleine Ding da im Hintergrund, das ist eigentlich das Geile und nicht dieses Vordergründige, sondern das genau twisten und da
was. Oder irgendeine Idee von irgendwas einfach nur. Wie sah das dann eigentlich nochmal genau aus? Ach, weiß ich auch nicht mehr. Oder wie würde ich das jetzt machen, wenn ich jetzt nochmal da und da wäre?
Ja.
Oder so, wie würde ich mich da inspirieren? Weil ich weiß genau, ein Ding, wo ich immer noch mich ärgere, dass ich kein hier Durchrubbel-Ding gemacht habe, ist in Brügge. Da gibt es eine
Durchhubbel-Ding.
Ja, hier wie heißt denn das nochmal? Na, hier Papier aufs Ding legen.
Tracen.
Und dann mit Bleistift rüberrubbeln, dass du halt sozusagen so eine Blaupause
Matrize,
davon hast.
Ja, nee, irgendwie. Wie heißt das?
Ja, ich weiß, das frage ich dich, aber wie heißt das?
Ja.
Rub-off.
Zwei erwachsene, alte Menschen, da geht sowas schon mal durch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das
heißt. Das, was Kinder im Kindergarten machen, was halt so Struktur von einer Baumrinne zum Beispiel. Ja. Legst Papier drauf und rubbelst da mit Wachsmalern. Wie verrückt drüber, dann kriegst du die Struktur von der Baumrinne. Das kann man auch mit zum Beispiel Grabstein machen. Und das, was ich meine, war nämlich ein Grabstein aber in der Kirche, wo die feste Peter Brügel Ausstellung ist in Brügge. Da bin ich durch Zufall reingestolpert mal. Und dachte, geil, wie ist das denn? Da habe ich noch kein Fototelefon gehabt. Ich konnte da nichts fotografieren, obwohl da Fotografieren erlaubt war.
Herr Detmar, Sie hatten lange, lange, lange kein Fototelefon, was mir so zugetragen wurde.
Mhm, genau.
Aber jetzt bist du da relativ aktiv oder macht das Tobert, euer Shop-Manager-Guy für euch oder machst du das selbst?
Mache ich selber.
Ja.
Also für meinen Account mache ich das selber. Ich muss aber sagen, dass Tobert der ist, der mir immer sagt, ey, jetzt musst du mal wieder was posten oder mach mal das oder schick mir mal Fotos von Tattoos und so weiter. Mhm. Also das, wenn ich das ganz alleine machen würde, dann wäre das eine ziemlich armselige Nummer.
Ja, ja. Muss da glaube ich so eine Routine reinkriegen. Einfach so
jeden Tag. Ja, ich versuch's, Alter, kann ich nicht. Ey, mir geht das so auf den Sack. Ich weiß ja drum, wie wichtig das ist, ne? Aber ey, ich bin ja auch nicht zu alt dafür. Aber mich nervt das derbe. Und ich finde auch, dass ich beschissene Fotos mache. Wenn ich das Tattoo fertig habe, dann denke ich so, ja, das sieht eh besser aus, wenn es abgeheilt ist. Dann mache ich dann ein Foto. Dann kommen die meisten nicht wieder. Und selbst wenn die dann wiederkommen, dann habe ich es schon eingepackt, das andere Tattoo, was ich neu kriege, dann habe ich auch keinen Bock, davon noch ein Foto zu machen. Und irgendwie funktioniert es ja auch so. Aber da bin ich echt schlecht drin. Das wäre vielleicht mal schlau. Also Job zum Beispiel, ne, das ist also voll die Foto-Queen. Der macht auch 7000 Quai, Fotos.
Der bei euch
im hat 37 arbeitet. Lichtquellen und, Jobbo. Der macht immer 1A-Fotos und dann quakt der über so, nee, hier sieht man das Rosa nicht. Und
ich sag, das ist ein Tätowierer, der mit seinen Fotos zufrieden ist, den wirst du nicht finden.
Ja.
Okay, also du stolperst tatsächlich, wenn du mit offenen Augen einfach durch die Welt marschierst, ab und zu fällt dir was ins Unterbewusstsein oder was auch immer, oder du machst ihn bewusst und lässt dich da inspirieren.
Aber ich zeichne halt auch wirklich jeden Tag. Ich komme jeden Tag, nachdem ich meine Kinder zur Kita gebracht habe, komme ich hierher, habe nochmal so eine Stunde Zeit, bevor alle anderen kommen. Und dann sitze ich auch hier und
was dann auch richtig früh morgens ist wahrscheinlich.
Ja, so kurz vor 9.
Also ja, jetzt auch nicht mehr. Ja, also für einen Tätowierer mitten in der Nacht.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr ertragreiche Zeit. So, also da kriege ich wirklich Sachen geschissen. Das ist cool, ich setze mich da halt hin, habe das Papier hier einfach, sitze an der Liege, an der du da auch jetzt sitzt und zeichne einfach drauf los. Hör Musik dabei, trinke Kaffee.
Ja. Und ganz kurz, falls der eine oder andere im Hintergrund Stimmen hören mag, dass es ist ein Tätowiergeschäft.
Da
und
sind
trotz verschlossener
Menschen.
Tür, wir haben natürlich diverse Drohbotschaften ausgesendet im Vorfeld, aber die scheißen drauf.
Ja.
Ja.
Deckenhaufen.
So ist das hier im Hamburger Tätowiergeschäft. worauf ich hinaus will, vielleicht auch im Kontext, du hast zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Job oder die Passion des Tätowierens und Privatmensch Chris Detmar. Muss man da so ein bisschen dran feilen und austarieren, wie man das am besten macht? Dass du, ich meine, viele Tätowierer, die vielleicht keine Kinder haben, die zeichnen auch zu Hause die ganze Zeit oder so. Hm. Gehst du mit deiner Zeit anders um oder sitzt du abends irgendwie und guckst manchmal eine Netflix-Serie oder so und denkst, nee, so sollte ich die Zeichnung eigentlich morgen machen. Worauf ich hinaus will, kriegst du überhaupt mal die Birne komplett aus vom Tätowieren? Oder?
Ja. Also, sobald ich zu Hause bin, bin ich auch echt eigentlich nur zu Hause. Natürlich ist das so irgendwie immer da mit dem Tätowieren, aber wenn zu Hause Tattoo-Thema ist, dann vielleicht so, dass ich mit meiner Freundin irgendwie darüber spreche, dass wir jetzt, keine Ahnung, irgendwas hier umbauen müssen oder da muss ein Regal hin oder ich habe überlegt und so, weil sie halt immer auch
so ein und du so, ich mache Tribal-Chrom-Regal.
Ja, wenn sie da so einen Blick darauf hat, der so ein bisschen von dem Alltag hier entfernt ist, ne? Wenn ich jetzt mit Toba darüber rede oder mit Danny oder mit Jobbo, dann ist das so, wir sind einfach alle zu viel hier drin, so dass manchmal...
Ihr seid fucking Tattoo-Nerds.
Ja. Und auch so, dass die Distanz fehlt, was vielleicht hier mal gemacht werden muss. Weißt du, wenn Silvi reinkommt und sagt, Alter, hier müssen wir die Türrahmen streichen, die sehen beschissen aus. Mhm. Ach so, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Und so, also sowas ist dann irgendwie Thema zu Hause, was Tattoo angeht. Ne? Ansonsten, Alter, ist Familie, meine Tochter ist 5, mein Sohn ist 1,5. Wenn die Tür aufgeht, der wird geschrien, ja, Papa, hier, da, muss er da, ich muss ganz auf die Knie, ich muss reiten. Und der andere quakt, ich will auf Namen, ich will ein Buch gucken, diese Armbrot machen, hier, da fliegen. Blablabla. Also es ist super.
Ich meine, klareres.
High-Energy-Familienkram. So. Ja. Bis sie im Bett sind und danach bist du noch erstmal froh, dann muss die Küche wieder aufräumen, das ganze Chaos beseitigen. Da muss man vielleicht auch mal so 2, 3 Sätze reden. Wie war der Tag? Ne? Was haben die gesagt? Haben die sich gut benommen? Was ist das?
Hey Frau, wie heißt du noch gleich?
Nee, das geht zum Glück alles total cool. Also wir sind echt super eingespielt. Wir sind schon seit 1000 Jahren zusammen. Die Kinder sind halt, wie gesagt, 5 und 1,5. Alles super cool. Also ich glaube auch so als Tätowierer eigentlich, wenn man ein gutes Team ist und sich gut kennt, dann ist auch der Beruf Tätowierer eigentlich total zuträglich dafür.
Ja.
Weil ich kenne genug Leute, die auch Kinder haben, die kommen um 7 nach Hause. Weißt du, um 7 sind wir schon dabei, langsam so.
Ja, geht's schon um 8 ins Bett oder so.
Ja, genau. Also um 8 sollen die schlafen auf jeden Fall. Mhm. Und das heißt, du musst um 7 spätestens anfangen, irgendwie das alles mal dahin zu bewegen. Mhm. Und insofern ist es cool. Ich arbeite montags bis donnerstags mit Kunden, also da tätowiere ich. Am Freitag bin ich zwar auch hier, aber nur zu der Kindergartenzeit. Und ich sehe die morgens, ich bringe die zum, wir frühstücken zusammen, wir machen alles zusammen, bis die in der Kita sind.
Ja, vor allem, es sind ja diese Eckpfeiler da. Morgens sind die ja zu Hause und dann sind die ja Kita oder sonst was. Ne? Und dem andere Eckpfeiler, wenn sie wieder zu Hause sind, dann bist du auch bald wieder da. So. Also genau, eigentlich, du baust es quasi so drumrum.
Ja.
Und das ist echt cool.
Und das ist halt cool, also die Zeit irgendwie zu haben, morgens und abends, das ist, glaube ich, schon... ist selten. Also, das weiß ich nicht, selten kann ich nicht wirklich einschätzen, aber ist auf jeden Fall cool. Und der Job des Tätowierers gibt dir die Möglichkeit, weil du fährst, meistens fängst du vor 11 nicht an im Tattoo-Shop, so egal, was auch immer du vorher dafür machst oder so. Und um 5 nach Hause zu gehen, das sind so meine Kernzeiten von 11 bis 5, da packe ich ohne Probleme 2 bis 3 Tattoos rein. Und die Leute haben halt auch Zeit dafür, die nehmen sich ja eh Zeit für einen Termin. Das heißt, man muss auch nicht bis 7 hier sitzen und so ist es bei den anderen auch. Danny hat auch ein Kind, Tobert hat auch Zwillinge. Mhm. So.
Du hast demnächst, ja, es klingt ein bisschen herrisch oder so, aber du hast demnächst 4 Leute hier, die für dich arbeiten.
Die mit mir arbeiten,
ja. Genau. Ich habe es mir fast gedacht, dass du mich da korrigierst. Ja. Ist auch richtig so. Aber trotzdem musst du ja, also am Ende des Tages ist es deine Tasse Tee und du musst da Chef sein. So wie ich dich kenne, könnte ich mir vorstellen, dass du teilweise, dass dir das manchmal vielleicht nicht ganz leicht fällt.
Ja, fällt es mir auch nicht.
Mhm. Definitiv. Was geht dir am meisten auf den
Sack? Sehe ich auch meine Schwächen. Also ich werde viel zu schnell garstig.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Wenn irgendwas nicht so richtig klappt, beziehungsweise wenn, also das ist immer so plump gesagt, aber ich hasse das, Sachen mehrfach zu sagen.
Du bist Tätowierer, plump ist absolut legitim, ja.
Ich mag das nicht, Sachen mehrfach zu sagen, die ziemlich einfach zu berücksichtigen sind. Also das ist jetzt kein reelles Beispiel, aber würde ich zum Beispiel sagen, Alter, um 11 geht der Laden auf, seid bitte um 10:30 hier.
Ist eigentlich...
Ey, das ist vor allem auch ganz einfach so. Und es gibt ja manchmal so Sachen, die so ungefähr in der Kategorie laufen, von ziemlich simple Ansage, die nicht mal jetzt gemein ist oder wo sich jemand rückwärts verbiegen muss. Und wenn das halt irgendwie 3 Anläufe braucht, um das zu sagen, dann
würde mich auch mega anpissen, ne?
Ja. Weil ich glaube, das ist bei jedem Menschen irgendwie so.
Vor allem, ich meine, wenn es daran schon hapert, dann übertragt, das lässt sich doch übertragen auf dann andere genau. Themenbereiche auch. Ne,
genau, und genau das ist das, wo man dann anfangen muss, so ein sehr waches Auge dafür zu haben und ja, das so unter Kontrolle, so ein bisschen in Check zu haben. So. Mhm. Und das ist halt was ich irgendwie schwierig finde, weil ich das Gefühl habe, ich muss manchmal so das machen, was ich zu Hause mit meinen Kids machen muss.
Der Blockwart.
Ja, so betreutes Wohnen.
Ich bin nur ein Tätowierer, Alter, was soll das sein?
Dass sich keiner aus Versehen selber umbringt, so.
Ja.
Und ja, das fällt mir, also das geht, aber es fällt mir schwer. Ich merke, dass das Energie braucht und manchmal bin ich da ein bisschen grantig drüber, so. Und, mhm. Ja, aber es ist irgendwie, das, was im Vergleich das Positive dazu ist, ist halt zum Glück deutlich überwiegend. Mhm. So, weil ich finde uns als Team hier super.
Ja.
Das funktioniert total gut.
Was ich total stark finde, das werde ich halt auch, also ich bin ja zu euch gekommen, ich werde ja mit euch allen sprechen, also ich weiß jetzt nicht, in welcher Abfolge ich diese unsere Gespräche veröffentliche, aber das werde ich auch Jobbo und Danny sagen. Ich finde, und das können, glaube ich, nicht allzu viele Tätowierer über sich behaupten überhaupt, oder ganze bei euch ist es meiner Meinung nach der ganze Shop, man sieht anhand der Tätowierung die Leute, die dahinter stehen. Würde ich euch, oder wüsste ich nicht, wer von euch welche Tätowierung macht, würde ich euch aber als Menschen kennen, würde ich die Arbeiten euch genauso zuordnen. Kannst du es nachvollziehen? Ist das ein Kompliment
das
für dich?
Habe ich so noch nicht gehört, aber ja. Es hat in dem Moment, wo du es gesagt hast, gerade total geklickt, ja. Das ist ein bisschen so wie die Hundehalter, die dann irgendwann so aussehen wie ihre Viecher. Ja, bei Job passt das.
Wo war bei Jobbo?
Nee, also dafür, diese, also wenn ich jetzt mal so überlege, so wie ich Job wahrnehme, ja klar, Alter, so seine super freakigen, trippy Sachen, ja, das ist ein Typ ist halt auch.
Ja.
Ja, so sieht er eigentlich auch aus.
Ja.
Ja. Und Danny auch, wenn man Dannys Lachen einmal gehört hat, dann passt das auch auf jede komische Comicfigur.
Ja. Hattest du schon mal jemanden hier im Laden, der gehen musste? Wo du recht schnell gemerkt hast, so, das klappt aus diversen Gründen nicht?
Es stand mal zur Debatte, dass jemand hier eventuell arbeiten würde und im Vorfeld war die Kommunikation so
kompliziert,
fehlerhaft so richtig, dass ich wütend geworden bin und dann habe ich gemerkt, Alter, das geht ja gar nicht, der hat noch nicht mal hier angefangen.
Ja, ja.
Nee, und dann musste ich da sozusagen die Reißleine ziehen und das im Vorwege sozusagen schon beenden.
Ja.
Ansonsten, Philipp Ohme war ja hier, als ich aufgemacht habe, 2015, war der für, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr bis wann, aber der, das ist nicht, dass ich ihn rausgeschmissen habe oder er hier in der Brasse irgendwie den Laden verlassen hat. Aber bei dem war es halt so, dass der gegangen ist, weil er mit Hamburg einfach nicht klarkam.
Ja, ja, legitim.
Also, das war insofern, ja, musste schon mal jemand gehen. Jetzt nicht, weil man sich da irgendwie total Feind war, aber der kam mit der Stadt nicht klar.
Ja, ja, okay.
So.
Freund von mir, Thierry Urbani, der hat beim Sepp Winter gearbeitet, ja. Der mochte auch Hamburg überhaupt nicht, der war nach ein paar Monaten auch wieder weg.
Was ist denn denn los, ey? Ich meine, bei Philipp kann ich es verstehen, der hat in der...
Ich meine, ihr lebt hier, ne? Das ist schon schwierig. Ne?
Ja, aber das ist ja, kann man andererseits auch sagen, das ist ja richtig
Detmar
geil.
Detmar Gang, Alter, die alles terrorisiert.
Stadt wie der Detmar, boah.
Sag mal.
Ob der hier auch schon mal lang gegangen ist, wo ich gerade gehe?
Ah, ätzend, Alter. Hier war der doch bestimmt auch schon
mal. Da Scheiße auf, der war doch schon mal hier.
Das ist dieser Detmar-Smell.
Ja. In nee, aber Philipp hat tatsächlich, muss man sagen, der hat sich eine Wohnung, die Wohnung war cool, aber die war so ein bisschen am Arsch der Heide, direkt vor der U-Bahn-Station und ist dann hier Holzenstraße ausgestiegen. Und Alter, Holzenstraße ist echt irgendwie ganz unten am Laternenpfahl.
Ja.
Das ist so asozial. Wenn du da morgens aussteigst irgendwie und der Erste dir schon nackt irgendwie mit der Bierdose entgegenkommt, da hätte ich auch nichts.
Dann ist das dieser Plöger.
Ja. Ja, und das nicht Job ist.
Ja, ja, genau, dann wird es schwierig. Ne?
Ja,
naja. Ich komme auf eure Kundschaft zu sprechen. Hamburg hat einen legendären Ruf, was Tätowierung angeht, logischerweise. Ich meine, Stationen sind Christian Wahrlich und der Kiez und alles, was damit zusammenhängt und die älteste Tätowierstube Deutschlands und was nicht, alles, was da alles dranhängt. Erlebst du im tagtäglichen Umgang mit den Kunden, jo, wir sind in Hamburg. Das merkt man schon.
Schwierig zu sagen. Also realistisch gesehen natürlich ja, weil die meiste Kundschaft aus Hamburg kommt.
Ja.
Oder zumindest hier wohnt.
Ja, gut.
Wir haben durchaus auch schon mal so irgendwie den einen und anderen Truckerfahrer oder Hafenarbeiter halt auch. Ne? Und Hafenarbeiter jetzt nicht hier wie mit der Schaufel unten am Ufer, sondern halt so Kranfahrer oder sowas. Ja, ne? Das sind halt super gut bezahlte Jobs, die können sich auch einfach tätowieren lassen.
Genau.
Scheißegal, wie,
die aussehen.
Genau.
Die haben, verdienen gutes, sicheres Geld und sind gute Kunden dann.
Genau. Ja. Genau. Ja, die haben wir schon auf jeden Fall. Ja.
Hattest du schon mal, ich meine, wie lange tätowierst du jetzt? 20 Jahre?
Ja, ziemlich genau 20 Jahre.
Hattest du Jubiläum gefeiert oder sowas?
Nee, habe ich tatsächlich so ein bisschen irgendwie verschwitzt. Hätte ich eigentlich Bock drauf gehabt. Und dann ist mir aber aufgefallen, und das war jetzt so kurz nach dem Sommer, als mich ein Kunde mal drauf angesprochen hat und meinte so, ey, das ist jetzt ja dann auch irgendwie jetzt schon 10 Jahre, wo du deinen eigenen Laden hast, ne? So Margareten oder den alten Laden, wo ich alleine war, da habe ich 2009 aufgemacht. Und ich so, ja, stimmt.
Der hieß nochmal wie?
Wie der Laden hieß?
Ja.
The Black Hole.
War das auch schon Black Hole? Wo damals Jeff Zuck zu Gast war auch?
Ja.
Wo der mich, echt, das war auch schon Black Hole?
Ja.
Ja, gut. Okay, da hatte ich jetzt tatsächlich so nicht am Schirm.
Ja,
okay.
Nee. Das war, vorher war ich bei Tattoo Nouveau.
Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich.
Und dazwischen gab es nichts.
Ja. Hattest du in den 20 Jahren mal, auch großes Wort, Burnout ist vielleicht zu viel, aber hattest du auch mal einen etwas längeren Zeitraum keinen Bock mehr?
Nee, tatsächlich nicht. Aber eine Flaute gegen Ende des ersten Ladens, den ich hatte, da wo ich alleine gearbeitet habe. Das kam aber daher, weil ich
also dem ersten Black Hole Laden.
Genau, dem ersten Black Hole Laden. Mhm. Also das war dann halt, ich habe Ende 2014 hier den Mietvertrag unterschrieben, haben ein paar Monate renoviert und 2015 aufgemacht. Das heißt so, ich würde mal sagen, Ende 2013, Anfang 2014 war das so, dass ich echt einfach nicht mehr so Bock hatte, alleine im Laden rumzuhängen. Das war dann echt nur so, die Kunden kamen, ich habe tätowiert, das war alles cool und danach war das dann so, und jetzt, was mache ich jetzt? Also ich habe gemerkt, ganz deutlich auch, dass es daran liegt, dass mir das Miteinander mit anderen Tätowierern fehlt. Also Inspiration, ja, kriegt man auch. Also durch andere Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch wenn die jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie jemand sind, wo du denkst, boah, da schaue ich voll zu rauf oder so, sondern einfach nur so der Austausch mit Leuten. Das war genau das, was ich nicht wollte mehr, nachdem ich oder als ich meinen eigenen Laden aufgemacht habe und alleine da war. Da wollte ich genau das herbeiführen, dass ich eben ganz alleine bin. Mhm. Und irgendwann hat sich das so umgedreht. Dann hatte ich wieder Bock auf Leute.
Macht dann das, hat sich das als Mensch so ein bisschen besser gemacht?
Was?
Naja, also du hast ja jetzt mit den Jungs hier, mit Jobbo und Tobert und so, seid ja schon so eine kleine Happy Family. So scheint mir das der Eindruck zu sein.
Ja.
Also da freut man sich einfach mehr, wenn man zur Arbeit geht, richtig?
Ja. Ja. Ja, es schockt halt irgendwie. Also es ist so, du bist nicht mehr so ganz alleine auf dem Präsentierteller auch.
Ja.
Weißt du? Weil irgendwie, dann klingelst, machst die Tür auf, bist ja nur du da. Die wollen genau nur zu dir.
Und man muss dazu sagen, jeder hat seinen eigenen Raum.
Ja.
Also wenn ihr wollt, macht die Tür zu und du bist komplett alleine mit dem
Kunden.
Also perfekte Mischung eigentlich.
Genau. Das ist halt das Gute, dass jeder seinen eigenen Raum hat, dass man irgendwie Privatsphäre haben kann, sowohl für die Kunden als auch für die selber.
Ja.
Aber trotzdem ist es voll kommunikativ. Also kannst halt rausgehen, kannst schnacken, kannst du die anderen
Tattoos angucken. Alle beleidigen, zusammenscheißen, Tür zu.
Genau.
Weiter.
Genau.
Ja. Ja. Privilegien hier in eines Chefs halt, ne?
Ja. Immer ein bisschen Arsch.
Deine eigene Tätowierung, die du gesammelt hast. Was war so deine schönste Tätowiererfahrung? Wo du sagtest so, ey, ich kannte den Typ vorher nicht oder, also ich will jetzt nicht in den Mund legen, so, aber gibt es ja auch manchmal oder so, gibt es da irgendeine Tätowierung, die du selber bekommen hast, wo du dachtest so, yo, das war irgendwie alles geil.
Viele tatsächlich, ja. Also dass die Hand von Jeff.
Jeff Zuck, ja.
Ja, von Jeff Zuck. Das war einfach
echt alt ist schon, ne?
Ja, die ist super, von 2006.
Ja.
Nee. Doch, von 2006, ja.
Das kannst du jetzt behaupten. Ich kann es ja nicht.
Ich habe nur gerade überlegt, ob das beim ersten Besuch oder beim zweiten war. Es war beim ersten Besuch.
Du hast mich, glaube ich, das meine Brust tätowiert. Ich glaube, 2007 oder 2008 war das. Und da hattest du die Hand auf jeden Fall schon.
Ja, guck mal.
Also die Rose auf der Hand.
Ja. Ja, diese Knaller. Die sieht aus, als wenn die ein Jahr alt ist oder so, ne? Das ist der Hammer.
Ja, das ist schon sehr cool, ja.
Ach nee, das ist der Hammer.
Ja. Rücken hast du, glaube ich, vom Eckel.
Ja, Rücken von Eckel, das war auch total gut, weil das einfach auch ein super Kumpel von mir ist und wir die Rücken ja sozusagen getauscht haben. Das war zu der Zeit, wo er noch in Kopenhagen war.
Bei Uncle Ellen?
Genau, bei Uncle Ellen.
Achso, du hast ihm den Rücken gemacht?
Ja, genau.
Was hat er von dir bekommen? Gemacht.
Er hat die Silhouette von einer schwarzen Katze gekriegt. Ah. Weil er hatte irgendwie ganz am Anfang irgendwas da drauf, dann hat Ilja so einen schwarzen Kormoran drüber gemacht und dann habe ich nochmal eine Katze drüber gemacht.
Der Kormoran, der fuhr einen Opel Caravan. Das ist früher im Werner-Buch.
Ja.
Ah, ja.
Durch die Kille, bitte.
Und Dein rechter Arm ist auch von Jeff Zug?
Ja, ist auch von Jeff, genau. Den habe ich, da habe ich mir ganz lange Zeit gelassen zu überlegen, was ich da haben will, also von ihm haben wollte.
Ich kann mich erinnern, Hamburg Tattoo Convention 2010 oder so. Da hattest du den, glaube ich, neu. Und ich habe von Weitem nur gesehen, ich dachte mir so, Alter, der hatte den Arm noch frei, warum hat er sich denn einen schwarzen Arm machen lassen, komplett?
Ja.
Ja, viel schwarz.
Viel schwarz, ja.
Geil.
Ja. 15 Stunden insgesamt.
Das ist fix.
Vermutlich schnellste Tattoo, was ich je gekriegt habe, ja.
Ja. Gab es auch mal ein Tätowiererlebnis, wo du tätowiert wurdest, was, wo du dachtest so, Alter, ätzender Typ, Tattoo-Scheiße geworden. Ein negatives Erlebnis?
Nee, tatsächlich nicht so richtig, nee. Also ich muss auch sagen, dass ich die meisten der Tätowierer vorher kannte, von denen ich mich habe tätowieren lassen.
Ja.
Und wenn, nee, tatsächlich nicht. So richtig scheiße nicht. Also mal so scheiße, dass ich es nicht wegstecken konnte und irgendwie, dass es furchtbar schmerzhaft war oder eklig oder die Tage danach einfach kacke waren oder so. Das auf jeden Fall, aber.
Wir haben ganz zu Anfang davon gesprochen, dass du eine ganz gute Reputation oder einen Ruf oder was auch immer bei amerikanischen Tätowierern auch hast. Gab es mal so einen Moment, wo jemand auf dich zukam, der mal so ein, naja, Vorbildfunktion hatte oder wo du dachtest, so, der ist geil, der dann deine Arbeiten, der dir quasi ein Kompliment gemacht hat, wo du dachtest, so, Alter, das ist jetzt passiert oder?
Ja. Ja, das gab es auf jeden Fall.
Wer war das?
Also das, was auf jeden Fall gesessen hat, was jetzt so direkt wieder in meinem Kopf ist, ist, als ich Leo kennengelernt habe.
Leo Silhouetta.
Leo Silhouetta, genau.
Wann hast du den kennengelernt und wo?
Auch 2006 bei Jeff, weil die sind ja in derselben Stadt. Oder irgendwie ein Dorf aneinander. Jetzt mittlerweile sind sie fast Nachbarn vom Shop her, weil Leo nach Ann Arbor reingezogen ist. Aber vorher war der in, ich glaube, es war noch Ann Arbor, aber
an der
Grenze zu Ypsilanti oder so. Das war,
ich habe den Leo Silhouetta Black Wave, das war, glaube ich, in L.A. damals. Oder in San Francisco, ne? Der ursprüngliche Black Wave Shop?
Spiral.
Black Wave hieß doch mal der Laden, wo der gearbeitet hat, auch in den 90ern. So als der Tommy Lee den Rücken gemacht hat. Hm. Ich glaube, das war Black Wave. Weißt du gerade gar nicht?
Weiß ich nicht.
Und ich hatte den immer in Kalifornien verortet, aber stimmt gar nicht. Der ist schon seit ewig bei Jazz Hook um die Ecke, ja?
In L.A. war der auf jeden Fall.
Das, ja.
Als
ja.
er von L.A. nach Michigan gezogen ist, mit der Diane zusammen, da, genau. Hieß das nicht Spiral da auch schon?
Ich habe den Namen Black Wave im Hinterkopf.
Ja.
Den habe ich so, weil, wie gesagt, ich hatte damals einen, ich glaube, der Kretschmer und Nils Böhme, der Bruder von der Imme, die hatten so eine MTV-Sendung und da hat Nils Böhme, du kennst ihn, ne? Du weißt, wer das ist.
Ja, ich weiß.
Da hat Tommy Lee getroffen, Backstage Barock am Ring. Und da meinte Tommy Lee so, ja, ich habe hier ein großes Rückenpiece und so Leo Silhouetta. Und Nils so, ja, Black Wave, ne? Und Tommy Lee ist fast hinten rübergekippt, dass dieser Deutsche Leo Silhouetta kannte, ne? Aber Nils Böhme natürlich konnte sich top ausschauen und so. Und dafür, deshalb habe ich nämlich den Namen so drin, Black Wave irgendwie. Wir können das später mal googeln, ist auch scheißegal. So, du hast den 2006 schon kennengelernt, Leo Silhouetta. Und irgendwann hat er dich zur Seite genommen und hat gesagt, Dude, das ist geil, was du machst.
Ja, ich bin halt, also Jeff ist mit mir dahin gefahren, um ihn halt kennenzulernen, so, ne? Wollte ihn mir vorstellen oder mir den zeigen oder wie auch immer. Und dann war das, dass er mir irgendwie seinen Artikel im Tattoo Artist Magazine oder so zeigen wollte, um nochmal zu verdeutlichen, wer er ist.
Hm.
Oder irgendwie, das war dann vielleicht, weiß nicht, was, jetzt, ja, keine Ahnung, irgendwie so. Jedenfalls war das, dass ich dann gesagt habe, ja, ich habe da auch ein Foto drin, guck mal da. Und so, ach so, ach ja, das ist ja cool. Ach so, du bist das, ach ja. Und so, und dann hat er halt so einfach die Sachen nett komplimentiert. Das war total krass.
Was ich aber spannend finde, oder jemand, der dich nicht so gut kennt, hätte jetzt vielleicht gar nicht gedacht, so dass du jemand, der Ornamentale oder der Tribal eigentlich für westliche Leute emanzipiert hat, kann man, glaube ich, sagen. Also der einfach der Vater des westlichen Tribals ist oder keine Ahnung, wie man das jetzt genau formulieren will, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Dass du den so hoch oder dass du den so schätzt, weil ich meine, du machst traditional im weitesten Sinne,
aber
er macht, ne? Aber das zeichnet dich ja auch als Person aus, der einfach dem Tätowieren an sich total verbunden ist in seinen sämtlichen Schattierungen.
Ja, und das ist aber auch, also im Besonderen die Sachen von Leo, sind auch Sachen gewesen, die ich ausschließlich tätowiert habe am Anfang.
Ah.
Ne? Also 99 habe ich angefangen, das war so die Zeit des Steiß Tribals, Kanji und Sternchen und so.
Das ist halt der, der Typ hat dir die Miete finanziert.
Ja, genau. Und das war, wir hatten halt seine Flash-Sets im Laden. Sowohl bei dem ersten bei Dharma Graphics als auch nachher bei Positive Pain waren auch die Dinger da drin. So, und da habe ich, ich habe 2001, das habe ich auch immer noch, ein Tribal-Flash-Set gemalt, zehnseitiges. Das war halt, das war nur von den Sachen von Leo inspiriert. Mhm. Ich habe die, keine Ahnung, wie oft ich die Dinger alle tätowiert habe, so, ne? Die als hier auch noch im Laden als Set hängen. Also ich habe da schon auch so einen Bezug zu, dass ich die Dinger tausendmal tätowiert habe.
Nicht nur so, und der das, Typ ist Tattoo-Gott, sondern so, der hat ja genau, einfach
ich wusste ja nicht mal, wer das ist, als ich angefangen habe, den Kram zu tätowieren. Da hatte ich noch keine Ahnung von irgendwas oder irgendwem oder so, ne? Und dann habe ich die Dinger tätowiert und fand Tribal geil, das sah gut aus, hat immer funktioniert, das wollten die alle haben, das war omnipräsent. Und dann habe ich hier selber angefangen, die Sachen zu zeichnen. Und ich würde mal sagen, für so locker 4-5 Jahre habe ich das auch ausschließlich gemacht und habe das dann irgendwann auch angefangen, selber zu machen. Also selber zu zeichnen und zu konzipieren. Und habe dann ganz viele, also ich habe noch eine Mappe mit Fotos von Tribals, die, wenn ich mir die heute angucke, die sind so ultra sauber, was ich da gemacht habe. Das ist schon fast zu sauber. Das kann man gar nicht mit dem vergleichen, was ich heute so mache. Ne?
Voll nicht loose. Das hat mir
tierisch Spaß gemacht. Ja, nix mit loose. Voll traditional.
Also jemals ein Tribal mit einem Sternchen drin gemacht, so ein Smaragd-Sternchen, was ja auch in den 90ern mal angesagt war?
Ja, total.
Ja, klar. Also du warst nicht damals schon so drauf, dass du gesagt hast, nee, in Tribal sind nur schwarz und Ende, sondern...
Nein, das war das, ja, was ja. Für mit Sabine Nagel meinte. Die hat diese Dinger ja erfunden, genau. Und das hat bei mir auch eingeschlagen in der Rakete. Ja. Das war total geil. Ja. Und das wollten ja dann auch alle haben, ne? Und auch so ein bisschen nicht so diese, eben nicht diese Leo-Tribals, sondern so Art Nouveau-Tribals auch mal zu machen. Das diese Schwünge zu nehmen, mit diesen Gegenschwüngen und reingeschnörkeln und dann wieder raus und so weiter.
Meinst mal du dick, so ein 90er-Tribal, meinst du, die kommen nochmal wieder?
Ich finde, die sind schon da. So ein bisschen irgendwie so bei den Cool Cats, die schon.
Ja, aber
da,
so ironisch aber gebrochen, so ein bisschen noch, ne?
Ja. Nicht unbedingt. Also sowohl als auch, glaube ich. Aber es ist ja schon so, wenn jetzt jemand irgendwie nur ein Tribal postet, dann ist das schon so, na, hier, guck mal, was ich auch Cooles mache und so, ne? Ja. So ein bisschen irgendwie mal wieder den nächsten hippen Trend suchen, was vielleicht gerade mal wiederkommen kann. Ja. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das so bei Kundschaft irgendwie nochmal groß, also bei regulärer Kundschaft nochmal groß wiederkommt.
Ja.
Aber als Element bei anderen Sachen. Ich meine, das mache ich halt total viel. Das nehmen total viele.
Ja.
So, ich glaube, wenn man es gut macht, dann funktioniert es halt auch gut. Und ein Tribal an sich, also dieses Thema, ein schwarzes Shape zu haben, was Powervolleres für eine Tätowierung, gibt es eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ja, es ist 100% Sichtbarkeit. Ja. Du hast maximalen Kontrast, also 1 und 0. Es ist einfach, wenn das gut gemacht ist, boom, bestes Tattoo überhaupt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch viele Sachen machst, die du einfach sauber tätowierst, wo du jetzt nicht unbedingt ein Foto von machst, weil, keine Ahnung, jeder will ja so sein Portfolio haben, auf die Sachen, auf die er Bock hat und so. Wen schickst du weg oder wo sagst du so, pff, da stoße ich an meine Grenzen?
Ich glaube, ich schicke wenig Leute weg. Also eigentlich.
Porträts?
Nee, kann ich nicht. Also ich kann nicht kopieren, wenn jetzt irgendwie, ja, weiß ich, wenn es jetzt irgendwie so Che Guevara oder Bob Marley, Ding, also wenn man die Leute eh kennt und wenn genau drauf kommst, weißt du, ja, das ist der, dann würde ich das wahrscheinlich auch noch machen. Werde ich halt nicht nachgefragt, aber wenn jetzt jemand mit seiner Oma um die Ecke kommt und da vom Foto das haben will, das kann ich halt einfach auch gar nicht. So. Ich habe durchaus schon mal Porträts gemacht, aber dann halt mit einer Linienzeichnung. Wenn man das so den Leuten kommuniziert, also ey, können wir machen, aber guck mal, es würde ungefähr so und so aussehen in der Machart, hast du da auch Bock drauf? Dann, und die sagen, ja, cool, finde ich gut. Muss nicht fotorealistisch sein, kann auch einfach naturalistisch als Linienzeichnung sein, dann mache ich das tatsächlich auch gerne.
Was war so der obskurste Wunsch, der mal tattoo-mäßig an dich herangetragen wurde?
Das ist die von aus Tattoo Nouveau-Zeiten. Da kam ein Typ, also ich hatte vorher schon Geschichten über diesen vermeintlichen Kunden gehört, von den Tätowierern, die da waren. Ich habe gesagt, ja, jeder hat immer so seine derbe Geschichte zu erzählen, ne? Das stimmt auf gar keinen Fall. Und dann kam ein Typ rein, so ganz normal mit der Jacke an, Hose, ja gut, zum Glück.
Typ halt, ne?
Also ihm konnte nichts ansehen, sah ganz normal aus. So, hat sich so an den Tresen gestellt, ich hatte nichts zu tun, ich stand am Tresen, hat mir so ein Kuvert auf den Tisch gelegt und also hat vorher Hallo gesagt und hat diesen Kuvert einfach so rübergeschoben. So, das fand ich schon so ein bisschen so, okay. Das Ding genommen, aufgemacht und vorne drauf stand mein Tattoo-Wunsch. Hab das aufgemacht, haben A4-Zettel aufeinander gefaltet.
War der taubstumm oder was? Hä? War der taubstumm oder was?
Nee, der hat Hallo gesagt, aber der wollte nicht sagen, was er haben wollte, weil, pass auf, jetzt kommen Sie, was da drauf war. Ich habe es aufgefaltet und hat er sich selber drauf gezeichnet, seinen ganzen Körper und hat mit Pfeilen markiert, schon bestehende Tattoos.
Und der Diplom-Ingenieur geht ins Tattoo.
Pass auf, dann hat er einen Stand da. Der stand auf dem Rücken, oben zwischen den Schulterblättern, Ich bin eine geile Ficknutte. Kein Scheiß. Und auf den Herzen, auf den Arschbacken wollte er zwei Herzen haben und darüber fick mich. Das war das erwünschte Tattoo.
Hast du gemacht?
Nee, ich habe es nicht gemacht. Ich habe aber erstmal gedacht, geil, Alter,
das ist er.
Wirklich. Ich habe echt geglaubt,
Mensch, dich gibt's ja erstmal mal, ne?
Erzählen.
Ja, komm her, Ficknutte, dich gibt's ja wirklich.
Dann habe ich so zusammengefaltet und ich wusste, dass halt Ron, so hieß der Tätowierer, der zur Zeit das Tattoo oben, diese geile Ficknutte, gemacht hatte. Dann bin ich so rüber zu ihm und so, ey Ron, ich glaube, da ist ein Kunde für dich da. Dann habe ich so hingehalten und habe mich so beiseite gedreht, dass er sehen konnte. Und dann so, ach Gott, der schon wieder, naja. Und dann hat er das gemacht und er kam danach immer noch mal wieder. Aber dann hat Robert, der Ladenbesitzer davon,
Robert Tattoo, Gold,
Robert Gold, genau, ja. Der hat das immer seine Auszubildenden gegeben. Ja. Und die musste das dann, oder musste das machen, die hat das gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr skurril, aber ja, insofern nicht meine eigene Geschichte, aber ich war derjenige, der diesen Brief in Empfang genommen hat und das aufklappen durfte.
Die ist schon gut, ey. Die kann man schon mal erzählen.
Alter, ich weiß auch nicht, was ja, ich glaube, ich bin bei sowas ziemlich diskret. Ich glaube, ich habe nicht großartig reagiert oder so, ne? Aber innerlich bin ich zusammengebrochen, dass es den wirklich gibt, Alter.
Ja, vor allem, ich meine, er sagt ja schon, du tätowierst seit 20 Jahren und das ist halt die Geschichte, die sofort einfällt.
Ja.
Es passiert recht häufig, dass ein Tätowierer da sitzt so, einiges, aber schoss ja sofort ins Hirn.
Ja, weil es halt einfach irgendwie keine Ahnung. Ich würde das sogar nicht verurteilen, soll er machen, was er will. Also der hatte vor allem noch 1000 andere Sachen noch, ne? Also so richtig, und alles immer nur in grün und rot. Ne, das hinten hat er zwar eine schwarze Outline, aber also alles, was auf den Arm, der hat auch die Unterarme mit so einem Scheiß voll gehabt, ne? Also der sah eigentlich aus wie so eine vollgekritzelte, wie heißt das? Rastplatz-Toilette.
Finale Frage.
Echt schon?
Oh. Ja. Was kann der Mensch, vielleicht in 2-3 Sätzen, ein bisschen kürzer gehalten, was kann der Mensch Chris Detmar gut und was kann der Mensch Chris Detmar vielleicht weniger gut?
Boah. Ich kann nicht mehr so gut kochen.
Was heißt nicht mehr? Warum nicht mehr?
Ich konnte mal kochen, als ich Zeit dafür hatte. Jetzt habe ich mal keine Zeit mehr.
Ja.
Nee, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich Tattoo-bezogen, meinst du das jetzt eher so oder was?
Nee, als Mensch.
Ich glaube, ich kann Sachen gut alleine machen.
Schön, wenn man Shop und Familie hat.
So. Ja, weil ich würde gerne Sachen mehr.
Stimmt,
alleine.
Mist, können wir nochmal zurück.
Nee, aber das ist ein Kumpel von mir sagt das immer so, mit dem mache ich oft Musik und er ist so ein bisschen so die Aufnahmeregie und er meint halt immer, dass ich das total gut alles alleine hinkriegen kann und da hat er so ein bisschen recht, weil ich Sachen gerne auch tatsächlich alleine mache. Ich lasse mich gerne inspirieren und ich bin auch gerne mit anderen Menschen zusammen, die sozusagen irgendwie Sachen, die man so macht, befruchten, aber so das letztendliche Machen von etwas, also das Herstellen, wie zum Beispiel irgendwas Handwerkliches oder halt Tattoo-Kram oder Musik oder so, mache ich tatsächlich gerne alleine. Und ob denn die Allgemeinheit das mag oder nicht, völlig dahingestellt, aber ich finde einfach immer, dass das gut klappt. Also ich kann so gut Sachen, ich kann auch gut mit mir alleine sein einfach, weißt du?
Aber rührt das daher, weil das erstens schon immer so war oder zweitens bist du auch mal enttäuscht worden, weil du dich auf Leute verlassen hast und dann hat es nicht hingehauen oder wie war
das? Nö, das kommt glaube ich daher, weil das schon immer so war. Da erinnere ich mich halt auch als Kind daran, dass ich das, ich fühle mich halt einfach, fühle mich auch ganz wohl alleine so. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht mag oder nicht haben will oder so, ne? Also gerade was die Familie angeht, das ist halt auch total cool. Ich kann auch gut mit anderen zusammen sein, aber ja.
Kannst du dir vorstellen, mit 65 noch zu tätowieren?
Ja. Ich hoffe, dass es körperlich noch geht.
Ja.
Ich hoffe, dass, und das ist, glaube ich, eher das Schwierige, dass die Kundschaft das dann noch will. Also ich kann keine Prognose stellen, wie wird das Tätowieren in 10 Jahren sein, habe ich keine Ahnung. Aber
was sich natürlich auch immer so ein bisschen ändert, so Tattoo-Publikum ist meistens so, ich sage jetzt einfach mal von 20 bis Anfang 40 und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen oder oft ein bisschen weniger, dass die Leute natürlich auch gerne von Tätowierern tätowiert werden, die so ein bisschen in dem eigenen Alter sind, wo man sich halt über die gleichen Sachen austauschen kann. Ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und das sehe ich ja jetzt auch schon mit einigen Kollegen, die auch schon ein wenig älter sind, die sagen das halt auch schon so, weißt du? Also ich höre das schon so aus dem Freundeskreis, dass das eine Tatsache ist. Oder wenn man irgendwie über Tätowierer redet und Kunden sagen, ach so, nö, kenne ich gar nicht. Obwohl das die sind, die inspirieren, von denen die sich gerade tätowieren lassen,
genau.
Weißt du?
Ja, genau. Um die Klammer jetzt zu schließen, was kannst du nicht so gut?
Da gibt's nichts. Nee, ich glaube,
okay.
Ich glaube, Verständnis und Toleranz für Fehlverhalten, das kann ich nicht gut. Lasse ich auch so offen, was Fehlverhalten ist, ne? Also damit meine ich jetzt aber auf jeden Fall nicht Fehlverhalten im Sinne von einen Fehler mal aus Versehen machen, sondern Verhalten, was sich vielleicht in einem sozialen Gefüge oder in einem sozialen Rahmen irgendwie echt nicht gehört. Wenn das einfach nicht funktioniert, was natürlich diverse Ansprachen irgendwie braucht und so, das kann ich nicht. Also da habe ich...
Das macht sich einfach fuchsig, Punkt.
Ja, klar. Ja, das ist vor allem auch was, was thematisiert wird. Es kommt auf den Tisch. Da kann ich dann nicht irgendwie...
Da ticken wir ähnlich. Ich spreche auch Sachen immer sofort an, wenn irgendwie ein Elefant...
Ist das was man nicht kann? Oder ist das eigentlich eher was, was Normales irgendwie auch? Ich meine, ja, sicherlich kann man dann das nicht tolerieren oder akzeptieren oder vielleicht auch einfach so stehen lassen und immer wieder ansprechen.
Es gibt ja diesen abgeschmackten Spruch, man soll nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Aber mir fällt das auch tatsächlich schwer.
Ja.
Weil es gibt da so Grenzen und wenn die überschritten sind, dann denke ich mir so, ja, derjenige oder mein Gegenüber tickt halt anders und das kann man auch tolerieren, nur irgendwann ist halt so eine Grenze und wenn das überschritten ist, so, dann steige ich da auch aus. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das eine negative Eigenschaft ist oder einfach eine, die auch vielleicht mit dem Alter kommt, das zu akzeptieren, dass das einfach so ist und dass es dann durchaus auch mal knallen kann, aber das ist es dann.
Ja. Ansonsten kann ich Sport auch nicht.
Bier trinken kannst du gut.
Ja, das kann ich ganz gut, das stimmt.
Ja.
Fitnessstudio kann ich auch nicht so gut.
Ja.
Habe ich schon ganz oft mich angemeldet. Aber ich habe mich halt dann auch immer wieder abgemeldet. Beziehungsweise das kann ich dann auch nicht mal.
Immerhin das, die meisten lassen sie einfach so brach liegen, haben drei Ausweise im Portemonnaie. Ne? Ja. Und, Chris, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es war halbwegs interessant.
Ja, muss ich ja jetzt ja sagen.
Ja, stimmt. Ja. Ich habe die ganze Zeit beim jetzt reden, habe ich mir überlegt, was hat Andreas denn gesagt? Ich habe mir so total viele schlaue Sachen gesagt, die so einen Anfang und tatsächlich auch ein Ende hatten. Und
ja, musst du dir dann mal anhören. Muss ich
mir mal anhören.
Dann zeige ich dir mal, was so ein Podcast ist. Ja. Chris Detmer, danke.
Danke.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.